Ich bin Sebastian und ich freue mich heute mit dem Udo ein wenig über Gargurkiges zu quatschen. Hallo, mein Lieber.
Hallo, mein Lieber. Und heute sprichst du nur mit genau drei meiner Gehirnzellen, denn den Rest hat's heute auf dem Footballplatz an der Seitenlinie weggebrutzelt. Aber das ist sehr passend zu diesem stimmungsvollen Film, den du uns da heute mitgebracht hast.
Du bringst mich da auf eine Idee. Haben wir schon mal über einen Football-Film gesprochen?
Um Gottes Willen, nein. Aber ich kenne diverse Baseball-Filme, die mir gerade einfallen. Aber welcher Football-Film fällt dir denn gerade ein?
Last Boy Scout zum Beispiel wäre jetzt so eine, wo das zumindest thematisiert wird. Aha. Und dann dieser eine Film mit Al Pacino und Cameron Diaz. Ende 90er Film. Oh, scheiße. Ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt. Irgendjemand da draußen wird es bestimmt schon wissen.
Meine fünfte Gehirnzelle wüsste das, aber meine drei, die heute übrig sind, wissen es gerade leider nicht.
Alles klar. Udo, du hast uns zu unserer Geburtstagsfolge, hast du uns mit einem kleinen Quiz beehrt.
Oh ja.
Es ging ja um die 90er. Mhm. Und da habe ich mir jetzt auch ein paar kleine Sachen rausgesucht, mit denen ich dich nochmal konfrontieren möchte.
Okay.
Und mal schauen, wie du zu welchen Ergebnissen kommst du und vor allen Dingen, warum?
Nun denn, ich bin sowas Ähnliches wie bereit.
Alles klar. Dann wollen wir anfangen und den Auftakt macht das Battle Anaconda versus Lake Placid.
Das ist einfach. Lake Placid ist definitiv für mich der geilere Film, weil trashig sind die beide. Aber Lake Placid hat eine gewisse Klasse da drin. Ich mag den Humor, ich mag so die Darstellerriege, aber der hat zumindest auch irgendwie noch was Ernsthaftes mit drin. Und Anaconda, mhm, wenn ich den so gucke, also gerade der erste, der ist eigentlich erstmal nur ja, dritte Reihe mäßig. Ich will jetzt gar nicht trashy sagen, keine Ahnung. Das ist ja auch schon irgendwie Hochglanzkino, ne? Und also, aber die CGI-Effekte sahen, glaube ich, damals schon nicht gut aus. Und der ist einfach so stumpf. So herrlich stumpf an vielen Stellen. Also gucken kann ich den auch, aber Lake Placid ist definitiv der bessere Film. Das ist einer, den ich wirklich immer mal wieder in die Hand nehmen kann und einfach Spaß dran haben kann. So, der Humor funktioniert heute nicht mehr ganz so perfekt wie damals, aber dennoch alleine für die Schauspielerriege, die da so vorkommt, super Ding.
Udo, nächste Runde. Nightmare on Elm Street Teil 6, also Freddy's Dead, oder Freitag der 13. Teil 9, also Jason Goes to Hell.
Eieieiei, da hast du dir aber auch ein paar schöne Dinger jetzt rausgesucht. Ja, die Entscheidung ist für mich super, super leicht. Einfach, weil ich den sechsten Teil der Freddy-Reihe, ja, ist schon einer der schwächsten, wenn nicht sogar für mich, wenn ich jetzt gerade so aus dem heutigen Stand drauf gucke, nagelt mich nicht drauf fest da draußen. Ich müsste vielleicht die Reihe dann nochmal gucken, das ist jetzt schon wieder eine Weile her. Aber ich fand den schon mit am schwächsten. Der hat zwar so stimmungsseitig ein paar ganz schöne Dinge, aber der hat echt Probleme und der hat auch echt einen Charmeverlust. Schon so ein Tiefpunkt, finde ich. So, vielleicht werde ich dafür gesteinigt, keine Ahnung. Der hat bestimmt seine Fans. Aber wenn ich jetzt mal rübergehe zu dem entsprechenden Freitag-Film, das ist für mich persönlich und ich weiß, ich stehe damit ziemlich alleine und nackig in den Erbsen. Das kriege ich immer wieder mit, wenn ich gerade mit Hardcore-Fans da irgendwie unterwegs bin und man mal drüber quatsche oder so. Aber ich mag den sehr. Das ist ein krudes Teil, wo Jason ja gar nicht so richtig als Jason vorkommt oder nur sehr marginal und dann irgendwie durch die Körper durchwechselt und das irgendwie wie so ein ätherisches Wesen, eine Wesenheit dann da von Körper zu Körper wechselt. Aber da steckt so ein Paranoia-Bullshit drin, den ich total mag. Ich habe den auch als recht schlotzig und aggressiv in Erinnerung, was ich sehr mag. Ich mag, dass da einfach mit einer neuen Idee gespielt wird und in dem Fall finde ich sehr gut gespielt wird mit dieser Idee. Ich mag da auch diesen FBI-Ermittlungseinschlag, der so ein Akte X-Ding da mit drinne hat. Das finde ich ganz geil. Also tatsächlich, wenn ich die gesamte Reihe durchsuchte, was ich ja hier und da mal getan habe, dann freue ich mich immer auf dieses späte Highlight. weil er mich einfach rundum gut unterhält, auch wenn er sicherlich die ein oder andere Schwäche hat. Ich weiß, du siehst das anders, ne?
Genau, andersrum. Ich finde die zwar beide scheiße, aber ich finde Jason Costello beschissener als Nightmare 6. Ich hatte ja doch letztes Jahr dieses tolle teilweise auch First Watch, also ich habe ja vor allem die Teile nachgeholt, die ich alle verpasst habe. Das ist sozusagen ab Teil 7, alle bis 10 hatte ich ja nicht gesehen und die habe ich dann mal endlich nachgeholt und es war eine Tode Force, sag ich dir. Es war grauenhaft. Und Jason X war tatsächlich der, der mich am meisten unterhalten hat.
Boah, ist
und
das so?
Am meisten Spaß gemacht hat.
Ja. Puh, mit dem habe ich ja echt Schwierigkeiten. Mit dem habe ich wirklich Schwierigkeiten. Und also da fand ich den davor. Vielleicht guckst du den irgendwann mit ein bisschen Abstand nochmal einzeln. Und der ist nicht so in der Reihe, sondern haust den wirklich mal einzeln rein. Der ist viel, viel besser als die Allgemeinheit so denkt. Und ich glaube, vielleicht liegt das dann daran, dass man vorher so viele gesehen hat und dann da reinrauscht, ne, wenn man die ganze Reihe so durchguckt, dass man dann bei Teil 9 auch schon was gar gekocht ist am Ende. Der hat Qualitäten. Der ist wirklich spannend.
Ja, nee. Also das sind so viele krude, groteske Sachen da drin und ich dachte so, nein, Mann.
Du willst es klassisch.
Diese komische was heißt, will ich klassisch? Das stimmt ja gar nicht. Er hat der Jason X ja gefallen und der ist ja weit davon entfernt, klassisch zu sein.
Ja, da hast du auch wieder recht. Ah, der ist so, Jason X ist so langatmig. Oh, ich weiß auch nicht. Mit dem hatte ich wirklich ganz viele Schwierigkeiten. Also langatmig ist ein Punkt von ganz vielen auf der Reihe. Aber gut, das ist auf der Liste, meine ich.
Aber hier, um das vielleicht nur ganz kurz glatt zu ziehen, Ziel des Spiels ist es ja, relativ schnell darauf zu reagieren, welchen Film man mag oder nicht.
Ja, das ist,
deswegen
ja.
Konfrontiere ich dich jetzt mit Scream 2 oder mit Scream 3.
Holy shit. Ja, 2. Oh Gott, das ist aber wirklich haarscharf. Ich mag sie beide. Aber der zweite, der ist ein bisschen mehr straightforward, der ist noch ein bisschen mehr DNA vom ersten. Krude zusammengeschrieben sind die beide, aber der zweite hat einfach noch ein bisschen mehr zackiges Tempo drin und ich mag die Ideen vielleicht ein bisschen mehr. Auch wenn ich die Auflösung am Ende, das Finale geht mir immer ein bisschen auf die Nerven, aber ich mag den trotzdem sehr. Also gerade alles bis zum Finale finde ich wirklich ziemlich cool. Und der dritte hat einfach der ist mir manchmal ein bisschen zu zahm und da ist auch, also so das ganze Finale schon so ein bisschen zu behämmert zusammengeschrieben. Dennoch, also ich mag beide, ich gucke beide gerne und auch oft, aber der zweite hat knapp die Nase vorn.
Okay, das kann ich verstehen. Dann nächste Frage, das große 90er Big Battle, Bad Boys oder The Rock?
Ach du Schande, The Rock hat definitiv mehr Coolness-Faktor für mich.
Das verstehe ich.
Die Bad Boys fand ich damals schon einfach so okay und das ist auch heute so. Kann ich gucken, finde ich so okay, aber The Rock ist einfach ziemlich cool, ist einfach ein wirklich ziemlich cooler, zeitloser auf die Schnauze Actioner, der immer irgendwie geht. Mag ich.
Schön. Dann Virus oder The Faculty?
Bam. Faculty. So, ich habe Faculty nicht oft gesehen, aber mochte ihn immer, auch wenn er echt Probleme hat. Aber ich habe Virus vor kurzem noch gesehen und dachte mir, ich überprüfe nochmal, ob meine Idee von damals stimmt. Damals fand ich den echt richtig scheiße. Richtig scheiße. Ich hatte den auf so einer Scheibe von der, keine Ahnung, TV-Movie oder sowas, so eine Beilagenscheibe, ne? Und fand den einfach schlimm. Und dann habe ich immer mal wieder gehört, dass Menschen den mögen. Und dachte mir, Udo, vielleicht warst du zu jung, kanntest noch nicht genug, hattest nicht genug Durchblick, es hat den falschen Tag erwischt. Und jetzt habe ich den nochmal geguckt. Und fand den wieder nicht besonders gut. Der ist, also der Anfang, der steigt ja stark ein und dann wird der echt langwierig und anstrengend und immer anstrengender. Und auch wenn der echt schön viel Trash-Faktor drin hat, kriegt der mich nicht so richtig. Faculty ist irgendwie geiler. Auch kein Spitzenfilm, aber geiler.
Okay, Verstehe ich.
Mhm.
Noch ein großes 90er Big Battle. Crimson Tide oder Jagd auf Roter Oktober?
Nehme ich mal, die sind eigentlich fast Kopf an Kopf auf ihre eigene Art, aber ich nehme mal Jagd auf Roter Oktober, einmal wegen Sean Connery tatsächlich und weil ich dieses Gameboy-Spiel immer schon geliebt habe und auch immer noch liebe. Ich habe es mir vor kurzem wieder frisch zugelegt, weil mein damaliges Gameboy-Spiel irgendwie verschollen gegangen ist, muss ich irgendwie verliehen haben oder was weiß ich was, aber auf jeden Fall nicht mehr am Start. Habe ich jetzt wieder, macht wieder richtig Bock. Und der Film ist auch ziemlich geil. Ich mag so U-Boot-Dinger super gerne.
Yes.
Und Jagd auf Roter Oktober hat noch so ein bisschen mehr dieses, ich weiß nicht, es gab mal so ein Buch von David Gerald, war das, glaube ich, am Rande der Unendlichkeit, inmitten der Unendlichkeit, ich krieg's nicht mehr zusammen, keine Ahnung. Das hat mich damals super gefesselt. So, da war ich noch ein ganzes Stückchen jünger. Und da geht's im Endeffekt auch nur um so ein Raumschiff, glaube ich, was durch die Gegend eilt und vielleicht verfolgt wird. Die haben Anzeichen dafür und die können irgendwie nicht richtig reagieren, weil sie nicht aus diesem, muss auch so eine Art Hyperantrieb gewesen sein oder so, nicht richtig raus, weil sie sonst auffallen und angegriffen würden und müssen dann da so drin verweilen und irgendwie auf Spurensuche gehen und so. Und also mich hat diese Art von Geschichte immer schon bekommen. Und also das ist ja hier bei Jagd auf Roter Oktober, ist dieser Thrill so da, dieses, was wird passieren? Passiert überhaupt was? Ist da was? Ist da nichts? Das hat schon wieder diesen Verschwörungsthriller-Aspekt da drin, den ich so mag. Und ich glaube, deshalb muss ich den auch ganz klar nach vorne nehmen, weil der so dieses i-Tüpfelchen in dieser Richtung mehr hat. Und Crimson Tide ist einfach so ein Ticken ein anderer Film, was ich auch mag. Der ist temporeich, der ist spannend, der hat schön Intrigenkram da drin und so. Und es ist wirklich ganz cool. Aber Jagd auf Roter Oktober ist stimmungsvoller. Für mich persönlich. Ja.
Okay, da gehe ich mit. Beim nächsten bin ich mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wofür du dich entscheiden willst, aber ich will es dir trotzdem nicht vorenthalten. Terminator 2 oder Total Recall?
Scheiße, Total Recall.
Das wusste ich ja.
Ja, das ist aber auch wirklich schwierig. Terminator 2 ist so ein runder, geiler, mega Film, absolut perfektes Ding eigentlich, gucke ich nach wie vor unfassbar gerne, aber Total Recall ist einfach so, das ist mein Go-To-Arnie-Film, die Nummer eins, ne, das hängt nicht ohne Grund hier riesengroß über meiner Couch, das ist einfach mein Lieblings-Verhoeven-Film, mein Lieblings-Arnie-Film. Da ist irgendwie alles drin, was ich auch an diesem zeitgeistigen Sci-Fi-Action-Ding von damals so mag. Das ist schon einfach ein Monster von Films. Super, 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 super. Kann ich immer reinschmeißen, habe ich immer Spaß dran.
Okay, ich verstehe.
Aha.
Mir ist genau andersrum, aber das kann ich kann es verstehen.
Mhm.
Gut, das nächste, vorletzte, bin ich sehr gespannt. ist auch ein interessantes Battle, wie ich finde. Aha. Und zwar Akte X, der Film, oder die Mächte des Wahnsinns.
Ja, Mächte des Wahnsinns, super einfach. Super. Also Akte X habe ich ja erstmal viel zu spät die Serie geguckt. Ne? War ich nicht in diesem ersten Fieber mit drin, sondern habe das irgendwann im Studium mal nachgeholt, weil ich total Bock hatte. Dann hat mich das auch gekriegt, da hatte ich so einen Run wie so oft und habe ganz viel so diesen Mystery-Serien-Kram durchgesuchtet und Akte X fand ich da dann wirklich ziemlich cool in dieser Zeit, aber diesen Film fand ich nie so besonders cool. Den hatte ich vorher schon mal gesehen, den habe ich auch nach diesem Serien-Run, meine ich, nochmal geguckt und beide Male fand ich den so okay. Und dann guckt man auch noch Akte X, diesen zweiten Film, und der versaut's dann auf ganzer Länge irgendwie. Zumindest habe ich das so in Erinnerung, ist auch schon viele Jahre her. Nee, von daher ist da die Entscheidung einfach simpel.
Wunderbar. Und dann würde ich sagen, schließen wir doch einfach die Runde und begeben uns auch ein bisschen mehr in Richtung unseres heutigen Fahrwassers, indem ich dich frage, was hältst du von Teenage T-Rex versus Death Machine?
Teenage T-Rex habe ich leider nicht gesehen. Das ist jetzt das Manko, kann ich gar nichts zu sagen. Und Death Machine bin ich ja einer der Menschen, die den wirklich irgendwie auf seltsame Art und Weise mögen. Der ist viel zu lang, absolut, der ist viel zu lang. Da ist alles irgendwie geklaut und reingeschmissen, was die Regie da klauen und reinschmeißen wollte. Das merkt man auch an allen Ecken und Enden. Der ist so völlig over the top. Aber ich mag den irgendwie. Was vielleicht daran liegt, dass ich den zu einer Zeit gesehen habe, wo der mich echt auf einem guten Fuß erwischt hat. Da hatte ich auch so einen Run. Da habe diesen ganzen Blödsinn in dieser Richtung durchgeguckt, so mit irgendwelchen Maschinenwesen, die durchdrehen. Da gibt's ja wirklich auch ein paar ziemlich geile. Mhm. Und der hier, Death Machine, hat mich damals auf einen positiven Fuß erwischt und hat deshalb auch, glaube ich, einfach irgendwas hinterlassen, weshalb ich den heute auch noch gucken kann. Ich sehe, wie blöd der geschrieben ist an vielen Stellen, ne? Und ich sehe auch, wie massiv, wie massiv drüber das Schauspiel da teilweise ist. Und also diese Länge lässt sich einfach überhaupt gar nicht wegdiskutieren. Der bräuchte dringend mal einen anderen Cut. Aber dennoch, irgendwas hat er. Die Effekte sind auch wirklich ganz cool. Ja, doch. Der ist es. Zum anderen kann ich halt einfach nichts sagen. Der ist raus, keine Ahnung. Muss ich nachholen.
Alles klar, dann hätte ich wahrscheinlich auch den Universal Soldier anstelle von den nehmen können.
Oh ja, das wäre gegangen. Und das wäre auch ein hartes Ding geworden.
Wie hättest du dich da entschieden?
Universal Soldier ist schon der bessere Film. Doch, wahrscheinlich wäre es der geworden. Auch wenn ich den nicht wahnsinnig gern habe, ne? Aber dennoch, es ist der bessere Film. Aber wenn ich drüber nachdenke, wie entscheidet man denn sowas, ne? Aber vielleicht würde ich häufiger reinschmeißen, wenn ich jetzt beide hier nebeneinander stehen hätte, vielleicht trotzdem Death Machine. Das ist schwierig. Ich muss sagen, es ist ein Unentschieden.
Okay, welchen Film würdest du lieber im Podcast besprechen?
Wow, Death Machine.
Siehst du? Damit ist es auch klar. Und das ist auch gleichzeitig ein kleiner Spoiler, denn ein lieber Gast hat sich schon mal angemeldet, der gerne über diesen Film sprechen möchte, der uns auch demnächst besuchen kommen wird, um mit mir noch einmal über japanischen Horror zu sprechen, der Thomas Morgenroth. Und der hat auch diesen besagten Death Machine vorgeschlagen. Und als ich das hier in der Gruppe diskutiert habe, kam gleich vom Udo so ein Ich. Das heißt also, früher oder später wird dieser Film auf jeden Fall nochmal auftauchen. Und ich habe dann die Möglichkeit, dieser Perle-Schatz, wie auch immer, dann mal neu zu entdecken, entdecken.
Ich weiß nicht, ob du ihn als Perle oder als Schatz bezeichnen wirst, wenn du ihn siehst.
Das
aber
war auch sehr, 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 sehr ironisch gemeint.
Okay. Hast du den schon gesehen? Irgendwann mal?
Nein.
Hast du mal Virus gesehen?
Ja, deswegen, also den mag ich ja. Ich habe ja tatsächlich viel übrig für diesen Quatsch.
Ja, dann wirst du den wahrscheinlich auch mögen, weil also Virus ist, glaube ich, so der einzige Film, den ich aus dieser ganzen Kerbe so kenne, mit dem ich immer wieder ganz massive Schwierigkeiten habe. So alle anderen, die mir jetzt zumindest gerade ad hoc einfallen, mag ich in irgendeiner Form. Und ich glaube, wenn man so auf diese Richtung Bock hat, so ganz generell, ne, diese ganzen Teile, die es da so gibt, dann kann man wahrscheinlich auch mit Death Machine zumindest irgendwie eine Form von Spaß haben. Ja, glaube ich, vermute ich. Aber Perle und Schatz höre ich dich noch nicht sagen.
Ich werde mich sowas von überraschen lassen. Ja. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Darüber werden wir später noch ganz viel sprechen können, ob es so ist oder nicht.
Vielleicht.
Aber heute.
Vielleicht gucken wir den in irgendeinem charmanten Autokino. Hä?
vielen Dank für diese grandiose Überleitung,
ja, danke. Liebe Otto.
Ich habe vor ein paar Monaten einen Elektroladen aufgesucht und habe dort einfach mal geschaut, was gibt's denn da für Filme. Ich habe in diesem besagten Elektrofachmarkt mir irgendwann mal ein Mediabook für 10 Euro von Fargo gekauft. Es lag da einfach nur Preissenkung rum. Und da dachte ich mir so, ich laufe doch nochmal da in diesen Markt und guck mal, was gibt's denn da. Ich hatte mir damals tatsächlich 5, 6 Filme sogar mitgenommen, weil da gab's unter anderem auch eine Wühlkiste. Da war auch unter anderem dieser Paris 2054, Entschuldigung, der lag da rum, wirklich für 3 Euro Blu-ray, noch original eingeschweißt.
So ein guter Film und dann so günstig, nicht schlecht.
Genau, und noch ein paar andere Filme und unter anderem lag da auch ein gewisser Drive-in-Killer rum.
Auch so ein guter Film und dann so günstig.
Und ich habe nur dieses Cover gesehen. Ich habe einfach nur hinten drauf geschaut und dachte mir so, das ist doch totaler Quatsch. Das muss ich mitnehmen. Für 3 Euro muss ich das mitnehmen. Und ich hatte auch schon im Hinterkopf, wahrscheinlich ist das auch ein heißer Favorit für den Podcast. Und jetzt sind wir hier. Ich habe dir heute uns den Drive-In Killer mitgebracht und möchte ganz gerne mit so einer allgemeinen Frage erstmal einsteigen, bevor wir überhaupt Richtung Film kommen, nämlich du sagst ja ganz gerne mal, das war eine richtige Gurke. Und jetzt die Frage an dich, was ist denn eigentlich für dich eine richtige Gurke? Also was macht das eigentlich aus? Und wann ist eine Gurke richtig gut? Und wann ist sie richtig mies, so eine Gurke? Weil eine Gurke ist ja, habe ich so immer das Gefühl, das ist so eine Kategorie, sowas wie Trash oder Schlock oder, ne? Ja, oder jetzt musst du mal ein bisschen ausführen, was du mit den Gurken so meinst.
Okay, also eine Gurke ist für mich erstmal einfach Quatsch. So, also das hat irgendwer mit mehr oder weniger Liebe irgendwie gemacht und es ist erstmal einfach Blödsinn in irgendeiner Art und Weise. Meistens mit sehr niedrigem Budget oder auch mal so gut wie gar keinem und meistens auch irgendwie im Fahrwasser von anderen Sachen. Das ist ganz häufig so. Die meisten Gurken schwimmen im großen Gurkenwasser. Das ist einfach eine Tatsache. Und dümpeln da so rum. So, und was unterscheidet jetzt eine gute von einer schlechten Gurke? Im Endeffekt ja eigentlich nur, dass man damit eine gute Zeit hat. Ich liebe ja bekanntlich gute Gurken. Da habe, wenn man meinem Letterboxd-Account mal so folgt, sehr oft gute Zeit mit guten oder auch mal minder guten Gurken. ich würde sagen, sobald ich da rausgehe und denke, boah, ja, das war keine verschenkte Zeit, dann ist es eine gute Gurke. Wenn ich da aber rausgehe und mir denke, boah, die Lebenszeit war jetzt wirklich einfach, ist mir genommen worden. Dann war es eher eine schlechte Gurke. Ja, also ich glaube, ne, um es unterm Strich nochmal zusammenzufassen, günstige Produktion, abstruse Ideen, oftmals wirklich schmatzige Effekte, die da noch mit reinkommen. Ja, viel Geklautes, ganz, ganz häufig. Viele Handlungsstränge, die absolut ins Nichts führen. Seltsame Auflösungen, all das sind so Merkmale, an denen man eine Gurke doch definitiv irgendwie erkennen kann. Und es gibt bestimmt auch noch mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber das sind schon mal so ein paar Hauptkennzeichen. Oh ja, und ein meistens ziemlich geiles Cover, das meistens viel geiler ist als der eigentliche Film, ist auch ein ganz eindeutiges Indiz.
Dann würde ich sagen, habe ich heute in allen Punkten ja sozusagen eine richtige Gurke mitgebracht.
Hast du. Zielsicher.
Habe ich. Ganz genau. Wir reden heute über, in Englischen heißt der Film übrigens nicht der Drive-In-Killer. Nein, er heißt Drive-In-Massacre. Your nightmares are about to come true.
Ja, dafür ist der deutsche Untertitel dann ja auch passschön. Massaker im Autokino.
Ganz genau, es ist blutrünstig. wir haben es hier wirklich mit einem, wieder auch so eine Art, ich will nicht sagen Protoslasher, es gab schon die ersten, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch vor allem hier im Podcast, schon die ersten Gehversuche aus der Richtung hier. Wir haben es hier mit so einer Art, ja schon Protoslasher zu tun. Verbrochen hat das Ganze ein gewisses Du, jetzt bin ich gespannt, ob ich es richtig aussprechen kann, Seagal.
Ja.
Spricht man so aus?
Ja, würde ich auch sagen.
Würde ich sagen. Der gute Mann hat hier sein Regiedebüt und zwar im fiktionalen Film abgelegt, weil er hat davor, aber auch danach. Früher hat man noch Sexfilme gesagt. Er kommt sozusagen aus diesem Gewerbe.
Das trifft es aber auch einfach, glaube ich, ziemlich genau, wenn man sich die Dinger mal anguckt, die der Mann da so runtergekurbelt hat.
Genau, also er kommt aus dem Gewerbe, er wollte da unbedingt raus und wollte sozusagen jetzt mit so einem Independent-Horror-Ding sofort den Markt umkrempeln und hat sich dann dieses Ding in einer Woche zusammen mit seinen Kollegen John F. Joff und George Buck Flower aus den Fingern gesogen. Und haben das Ding in 4 Tagen runtergekurbelt. Udo, haben die das haben die das mit vielen Drehgenehmigungen gedreht oder wie haben die das realisieren können?
Also tatsächlich gibt es so ein paar vereinzelte Studioaufnahmen, die wohl genehmigt waren, aber das war es dann am Ende auch. Es ist ja auch ganz geil, dass sämtliche Szenen, die da nachts in diesem Autokino runtergeschraubt sind, auch alle einfach gedreht wurden, ohne irgendeine Genehmigung. Und so geht's halt mit den meisten anderen Szenen auch. Also wenn da irgendwie, ne, über diesen Jahrmarkt geschlendert wird oder sonst wie was, das haben die einfach hier Kamera in die Hand und gib ihm. Das ist alles eher illegal. Illegal und schnell, so mag ich das. Sieht man auch ein bisschen. Also finde ich gut.
Ganz genau, da können wir auch definitiv gleich noch mit darauf eingehen, aber so vielleicht, um das Ganze noch so ein bisschen einzuordnen, das Genre, ich habe schon gesagt, so ein bisschen so Proto-Slasher, das Ganze ist aber kein Slasher, es ist meilenweit davon entfernt, wirklich ein Slasher zu sein, es gibt ein paar Szenen, die sind sehr knusprig, die erinnern mich aber eher an den Giallo als an den klassischen Slasher und das Ganze wirkt auch eher wie so ein behäbiger Krimi in ungefähr 80% der Fälle.
Ich hätte jetzt Polizeikomödie in den Ring geworfen, weil irgendwie kommt mir das Ganze wie eine etwas seifenblasige Polizeikomödie auch ganz gut rüber.
Du findest es komödiantisch?
Ja.
Also, pass auf, also ich finde es auch komödiantisch, aber ich glaube nicht, dass es so angelegt worden,
doch,
dass es lustig sein
soll.
Oh,
doch, auf jeden Fall. Also spätestens, wenn da diese zwei Police Officer in dieser Karre im Autokino hinten sitzen. So, und der eine ist als Frau verkleidet für diese Undercover-Aktion und sieht genauso aus, wie er eigentlich immer aussieht, nur eben in einem Frauenkleid. Also so richtig, richtig, richtig bescheuert. Und dann kommen diese Gespräche auch noch und dann kommt dieser eine Typ an, der erstmal beide erkennt und mit denen quatscht. Und dann kommt dieser zweite Typ an, der den einen Typ zusammenkackt und dann reinguckt und auch noch wirklich denkt, da hätte der eine Police Officer seine Frau dabei und die als Ma'am anspricht und so. Also spätestens dann weiß man, das meinen die nicht ernst. Also ich habe es definitiv auch als Komödie gelesen, was nicht immer heißt, dass der Humor funktioniert. Aber ich sehe ihn da schon. Doch, doch, doch.
Okay. Oh ja. Bei vielen anderen Szenen vermisse ich diesen Humor halt einfach nur. Der Humor ergibt sich aus anderen Dingen, nämlich unfreiwillige Komik. aber ich glaube, das ist das Thema, was wir auch gleich aufmachen können. Vielleicht noch kurz vorab gefragt, bevor wir einsteigen. Hast du jemals irgendwas von diesem Film gehört? Wusstest du von dessen Existenz und wusstest du, dass es da auch so einen kleinen Mini-Kult um diesen Film gibt?
Also von dem Kult wusste ich gar nichts. Aber ich habe zumindest mal irgendwann diesen Titel vernommen. So, also Massaker im Autokino. Das kam mir bekannt vor. Aber ich wusste nicht mehr darüber. Nur, das habe ich mal irgendwo gelesen oder gehört. Ich kann ja nicht mal mehr sagen, wo. Keine Ahnung. Aber zumindest um die Existenz dieses Filmes war ich mir bewusst. Ja.
Ich möchte gerne heute mal das Gespräch ein bisschen anders starten. Und zwar möchte ich ganz gerne mit der Opening-Szene beginnen. Und zwar die, wo die Credits laufen. Kannst du dich denn noch dran erinnern?
Ich kann mich vor allen Dingen an den wunderschönen Song erinnern. Ich hatte direkt, also da kommt dieser, ja, wie nennt man diese Musikrichtung? Das ist sowas, was mein Vater immer auf Schallplatte hatte. So unglaublich verhaftet in dieser Zeit. Sowas wie irgendwie, keine Ahnung, Simon und Garfunkel oder sowas, ne? So dieses richtig Hippie-mäßige, was mich aber in so eine Stimmung direkt reinzieht. Und ich hatte direkt in diesem Opening mit diesem Song, war ich, und das jetzt beide Male, die ich in diesen Film reingeguckt habe, beide Male direkt in so einem ultramassiven Spätsommer-Feeling, wie an so einem richtig warmen, lauen, gemütlichen, ruhigen Sommerabend. Das fand ich direkt richtig geil. So. Ist die Frage, ob du darauf hinaus wolltest. Wolltest du darauf hinaus?
Ich wollte vielleicht nicht auf die Musik drauf hinaus. Ich wollte vielleicht einfach nur raus, darauf hinaus, was die da eigentlich gemacht haben, was da eigentlich passiert ist. Denn ich hatte erstmal Fragen. Die haben mit der Framerate rumgespielt, offensichtlich. Die haben das ein bisschen verlangsamt. Das Ganze ist ein sehr schlecht ausgeführter Schwenk, der sich entlang ein paar Hügeln, die haben das in kalifornischen Hills gedreht, dann abschwenkt zu einem Autokino. Also offensichtlich, man sieht aber immer, dass es schlecht ausgeführt ist. Und dann hat man die ersten Schnitte und dann sieht man, wie jemand Autos einweist. Und das Ganze ist alles so unmotiviert, also wie als hätte es jemand mit einer Handkamera gefilmt.
Das kann ich alles so überhaupt gar nicht stehen lassen, Basti, weil wirklich, ich mochte das. Ich mochte das sehr, weil das.
Also ich hab nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich habe es nicht gewertet. Ich möchte erstmal nur ganz kurz zusammenfassen, was wir da sehen.
Okay.
Also super schlecht ausgeführt. Das passt auch tatsächlich auch vom Schnitt her auch eigentlich überhaupt nicht zusammen. Man merkt eben halt, dass es in anderen Situationen gedreht worden ist. Dann kommt der Titel mit rein, die ganzen Namen mit rein. Und ich hatte schon gute Laune, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir so, okay, das wird handwerklich eine richtige Gurke. Ich freue mich drauf.
Mhm.
Jetzt bist du dran.
Der Film hat halt in dieser Einstiegsszene was geschafft und das hat er jetzt beide Male, die ich den geguckt habe, und da war ein ganz guter zeitlicher Abstand auch dazwischen. Er hat beide Male mit diesem Opening geschafft, mich in eine Stimmung reinzuversetzen, sodass ich direkt diesem ganzen Film sehr wohlwollend gegenüber eingestellt war, weil ich wirklich, ich habe diesen Sommer gespürt. Ich habe die Zeit gespürt, aber ich bin auch direkt irgendwie runtergefahren und direkt so ein, okay, ich kann mich jetzt in diesen Sessel richtig reinlümmeln und mir mein kaltes Getränk hier aufmachen und einfach wirklich erstmal einen Gang runterschalten und genießen. Und das wirklich anhand von allem, was da war, also zum einen auch, ja, die schlechte Ausführung, aber das Bild sieht halt irgendwie extrem geil aus dafür, dass der Film eigentlich so extrem billig ist. Ich weiß nicht, ich mag diese Farbgebung, die da drin ist, total gerne. Ich mochte auch diese Lichtstimmung nur total gerne und ich mag auch dieses Körnige total gerne, was zum Glück auf dieser Blu-ray alles wirklich wahnsinnig schön rüberkommt. Auch wie eine richtige schöne Verfärbung, die da sich durch den ganzen Film auch durchzieht und ab und zu ein bisschen ändert. Also ich mag, dass der Scan da nicht irgendwie angetastet wurde und nicht alles irgendwie wegkorrigiert wurde oder so, sondern das Ding sieht halt wirklich so aus, als würde man sich in irgendein schrömmeliges 35mm Kino in den Keller reinsetzen und da eine alte Rolle präsentiert bekommen. Und das finde ich schön. Also das kriegt mich am Anfang da sofort und ich hatte direkt so ein ja, da habe ich Bock drauf. Das kriegt mich direkt in die Richtung, da will ich jetzt hier mehr sehen und ich will auch mehr von dieser Stimmung. Das muss ich dem Opening definitiv zugute halten. Das ist die Form von Gurken-Intro, die ich ganz besonders mag, weil ich direkt irgendwie Bock habe und in der Stimmung bin.
Okay. Ich fand's cool, weil ich wusste sofort, okay, das wird auf jeden Fall ein echt interessantes Ding. Vor allem, weil ja dann die ersten Szenen schon am Drive-In selber, am Fahrkartenschalter dann auch noch mit eingeschnitten werden, wo du siehst, da wurde Licht gesetzt. Ne? Und das passt zu dem Rest auch überhaupt nicht zusammen. Also ich hatte mich auch gleich schon auf die ganzen Anschlussfehler und Filmfehler hatte ich mich schon gefreut. Eine Menge in diesem gesamten Film. Es ist eine wahre Freude. Aber es geht dann eigentlich gleich los mit einem Pärchen. Die sitzen da in einem Auto, die wollen sich da diesen Film irgendwie angucken und vielleicht doch nochmal ein bisschen romantischer zu Gange gehen. Und dann will er sich vorne überbeugen, weil er doch nochmal den Film sich anschauen will, weil diese eine tolle Szene kommt. Und dabei wird ihm der Kopf abgeschlagen.
Das Schöne ist ja, sie will unbedingt ihm an die Wäsche und will da unbedingt, dass es losgeht, aber er hat einfach voll Bock auf diesen Film und bremst sie da total aus. Das fand ich erstmal schon total charmant.
Genau, er will auch bloß diese eine Szene sehen. Oh, nur diese eine Szene und dann, ne? Ja, und das wurde ihm zum Verhängnis und da wurde ihm da der Kopf abgetrennt. Und ich glaube, ihr danach ja dann auch, ne?
Ist das vielleicht sogar schon fast wie eine vorgenommene Slasher-Antithese zu sehen, wo es ja oft so ist, dass wenn die Leute Sex haben, dass sie dann gekillt werden, aber hier es so ist, dass er nicht will und deshalb das erste Opfer ist. Bäm, hier, zack. Das ist alles Quatsch. Der wird einfach völlig sinnfrei aus dem Nichts herausgeköpft. So. Aber schön genau. Ist das. Aber schön ist das.
Wie fandest du denn diesen Effekt?
Ja, gurkig. Der ist wunderschön handgemacht. Der ist nicht gut handgemacht, aber der ist wunderschön handgemacht. Der ist auch wirklich schön blutig. Also sowohl seiner als auch ihrer. Also die beiden Abgänge sind schon so fast blutige Spitzen in diesem Streifen. Und ich mag das. Ich sehe alles, was da passiert. Ich sehe haargenau, wie sie es gemacht haben. Da muss ich nicht mal groß viel Aufmerksamkeit für riskieren. Aber es ist trotzdem schön gemacht. Also die haben sich da für die paar Kröten, die sie dafür dann aufgewendet haben, echt schon Mühe gegeben, muss man sagen. Mag ich. Wie fandst du den Effekt, beziehungsweise die Effekte?
Du hast es gesagt, das ist wunderschön handgemacht, das ist so scheiße geschnitten, ein Axtsprung nach dem anderen, dieser Insert, du siehst, dass es woanders gedreht worden ist, allgemein auch, du siehst auch, dass diese Szene wiederum selber in dem Auto nicht zu dem Rest passt, wenn du die Totale von diesem Drive-In dort selber hast, also das will alles überhaupt nicht zusammenpassen. Das mochte ich irgendwie.
Ja.
Ich mochte auch diese merkwürdige Unterhaltung, die wir hatten, weil das ist alles off. Das Drehbuch ist furchtbar. Das ist grauenvoll. Und das fetzt aber auch wieder. Also ich hatte sozusagen eine gute Zeit damit, die alle scheitern zu sehen. Das hat mir einfach Spaß gemacht.
Ja.
Und deswegen, ich mochte auch diesen Effekt und vielleicht hier an der Stelle so, ich lache die Leute nicht aus, sondern ich sehe, die hatten Bock auf diesen Film, die wollten diesen Film einfach machen und haben diesen Film gemacht und hatten halt wenig Zeit und wenig Geld und das musste gemacht werden.
Ja.
Und dann ziehst du das halt durch und dafür habe ich großen Respekt übrig immer.
Ja, nicht nur großen Respekt, also das ist dann auch schon nach dieser wirklich für mich sehr gelungenen Einstiegsszene ist, dass auch direkt die nächste Szene, wo ich sage, boah, an der habe ich auch richtig Spaß. So am Ganzen, dieses Gespräch finde ich geil, ich finde auch da wieder sitzt für mich ein gewisser Humor drin, den ich sehr mag, durch diese Art, wie er da ihre Avancen irgendwie da zur Seite drückt. Schauspielerisch ist das nicht ganz astrein, aber das macht halt einfach irgendwie Freude und ich sehe den Kill schon weit am Horizont kommen, weit bevor er dann passiert. Und auch das mag ich hier irgendwie gerne. Das ist so ein, ja doch, Wohlfühlding. Finde ich gut.
Mhm.
Ja, da macht er viel richtig.
Und dann macht der Film etwas, womit ich nicht gerechnet hatte, dass er das tut. Er macht nämlich einen Sprung in ein Polizeirevier und dann lernen wir unsere eigentlichen zwei Helden dieses Films kennen, nämlich die zwei Detectives. Das ist einmal Police Detective Mike Leary, gespielt von John F. Joff, und dann haben wir Police Detective John Koch, gespielt von Bruce Kimble. Und die beiden werden investigativ diesen Fall jetzt hier aufnehmen. Und wir sehen sie sehr viel reden über diesen Fall. Überall. Sehr viel.
Ja.
Und wir haben sehr viele Interviews. Wir haben sehr viele Befragungen. Sehr viele Befragungen. Udo, ich wollte dich gleich vorab fragen. Wie findest du denn eigentlich diese Idee mit diesen zwei Detectives?
Oh, das sind ein paar. Das sind ein paar Oberpfeifen vor dem Herrn und ganz ehrlich, das hält den ganzen Film zusammen. Ich habe so viel Spaß an diesen beiden Idioten und auch an der Synchro dieser beiden Idioten. Du kannst bestimmt gleich auch noch mit den Synchronsprechern punkten, das kann ich jetzt gerade nicht. Ich kann einfach nur sagen, die machen mir einen Heidenspaß, die beiden. Das ist sowieso, ich kenne fast alle Stimmen in diesem Film. Ich finde die Synchro durch die Bank weg geil, muss ich sagen. Das wertet den gesamten Film direkt mal bums eine Liga auf. Mega. Und gerade was diese beiden Polizisten hier angeht, ne, die machen nur Blödsinn, die ermitteln nur schrottig vor sich hin. Eigentlich, manchmal ermitteln die auch einfach gar nicht, sondern sind irgendwie einfach da. Und das ist das, was ich so meine mit, ich guck das und muss da echt viel schmunzeln, kichern oder lachen, weil es einfach so bescheuert ist. Tolles Duo. Genau richtig gecastet, genau richtig gemacht, die beiden. Ich finde das super. Wie findest du die?
Also ganz kurz nur fix zur Synchro. Also wir haben hier wirklich das Who is Who der deutschen Synchronsprecher hier da. Wir haben einmal Norbert Gastel, wir haben Klaus Kindler, Klaus Kindler, die damalige Stimme von Dirty Harry, Clint Eastwood.
Oh ja. Hm.
Elmar Wepper haben wir auch noch hier mit dabei und also da kann man schon mal sagen, also schon allein die drei Namen reichen eigentlich schon aus und das sind ja auch die drei, die wir ja auch am meisten hier im Film ja auch mitsehen und in dem Fall auch hören.
Mhm.
Und ich hatte mit den zwei Police Detectives hatte ich wahnsinnig viel Spaß. Das war wirklich so ein, okay, das ist ein Set, Man sieht, dass es ein Set ist. Es sieht aus wirklich wie so ein Set, was man seit 30 Jahren im Einsatz schon hatte. es ist total runtergekrockt. Man sieht es halt einfach, da sitzen die einfach nur da und führen diese ganzen Expositionsdialoge und zwar eisekalt ziehen die das durch. Und ich hatte da irgendwie meinen diebischen Spaß daran, weil es blöd ist, weil es absolut blöd ist. Und wir wissen ganz genau, was die tun. Es wird uns wirklich alles gesagt. und dann fahren wir eben halt auch, nachdem die sagen, okay, dann müssen wir den mal verhören, dann fahren wir auch direkt mit dem dann zum Verhör. Jetzt habe ich vielleicht so den ersten Wermutstropfen gehabt, diese Verhöre. Vor allen Dingen das erste, was sie da haben mit diesem Jeremy. Das ist witzig, weil es halt erstmal total beschissen montiert ist. Die Szenen passen auch nicht zusammen. Die haben also dieses Interview aus 3 Perspektiven gefilmt. Eine davon hat ein bisschen falsch gesetztes Licht. Das heißt also, man sieht es halt und dann gibt es auch noch irgendwann an einer bestimmten Stelle auch noch einen Achssprung die ganze Zeit. Das heißt also, es ist auf jeden Fall schon mal eine Totalkatastrophe und dann geht das unendlich lang. Das sind unendlich lange Fragen mit unendlich langen Antworten. Udo,
die mussten 74 Minuten voll machen.
Ja.
Hallo? Ja. Da muss man auch mal ein bisschen länger quatschen und da müssen die auch mal ein bisschen improvisieren und da muss dann die ganze Crew halt auch einfach irgendwie durch, ne? Hat mich überhaupt nicht gestört. Ich mag das ja gern. Deshalb, dieser Film hat mir am Anfang schon gesagt, Udo, schalt mal einen Gang runter. So, das wird jetzt hier nichts Schnelles. Das wird jetzt hier nichts, was dich tempomatisch irgendwie herausfordert. Und das fand ich gut. Ich mag ja, wenn Leute einfach reden. So, dafür gucke ich mir manche Linklater-Filme ja manchmal 3 Abende hintereinander an, einfach nur um Leuten zuzugucken, die irgendwie reden. Natürlich lassen sich jetzt hier die Dialoge nicht mit einem Linklater vergleichen. Absolut gar nicht. Die beiden Polizisten haben so eine Dynamik, vielleicht wie Derek und Harry. Ich weiß nicht, sowas in der Richtung. Es hat mir einfach so viel Freude gemacht, dass mir das völlig egal war, wie lange die da quatschen. Ich hätte ihnen ehrlich gesagt sogar noch 10 Minuten länger manchmal zugehört. Einfach weil die Stimmen schon so toll sind und weil das Ganze zu so unglaublich wenig führt. Das ist herrlich, einfach so Gesprächen zuzuhören, die einfach ins Nichts gehen oder auch einfach kein Stück weiterbringen. Fand ich gut. Hat mich unterhalten.
Das ist richtiger Nonsens.
Ja, ist einfach Quatsch. So. Das war doch auch improvisiert teilweise, oder? Das haben die doch nicht alles so aufgeschrieben.
Das Problem ist, du musst es ja schneiden. Da kannst du nicht improvisieren. Also dann wäre die Anschlussfehler ja nochmal deutlich höher. Also das haben die tatsächlich schon geskriptet, was man eben halt auch teilweise an einigen, ich nenne es immer Manierismen von einigen, gerade von dem Schauspieler hier, dem Douglas Goodbye, der den Jeremy spielt, auch so ein bisschen sehen kann. So Kleinigkeiten halt, Sprünge, tonale Sprünge bei ihm und der muss diesen Text halt runterbeten, anders kann er das nicht machen, weil das teilweise ganz schöner Murks sein muss, aber ich gucke auf die Länge dieses Films, der geht 74 Minuten, ja, und hier sagt der Film dir schon so, ich muss hier auf Zeit kommen. Ich hätte mich wirklich mal interessiert, wie lange dieser Film tatsächlich gegangen wäre, wenn die Szenen nicht so ausgeufert wären. Das musst du ja beim Schreiben ja auch schon gemerkt haben. Und ich würde hier an der Stelle mal ganz kurz zum Anhalten machen, weil du hast gerade den Vergleich mit Linklater gemacht und ich würde gerne mal den Vergleich an der Stelle machen und zwar zu A Robbie's Side.
Ach.
Ich finde ja, dass A Robbie's Side viel mehr zu erzählen hat, also viel mehr auch Steps hat, also was gerade Dramaturgie angeht.
A Robbie's Side hat eine Menge Steps.
Als dieser Film hier, ich finde, der ist vom Drehbuch zumindest, was auch inhaltlich passiert, ist weitaus weniger drin als noch bei A Robbie's Side, weswegen ich bei A Robbie's Side auch tatsächlich auch die ganze Zeit auch mitgehen kann. Also ich habe sozusagen niemals das Gefühl, jetzt kommt eine langweilige Szene oder irgend sowas. Also ich langweile mich nicht. Hier hatte ich aber bei diesen ganz langen Verhören, wenn man das noch so nennen kann, oder Interviews, irgendwann wirklich so nach 3 Minuten so, okay, ich hab's, aber ich muss eben halt jetzt noch weitere 2 Minuten noch dranbleiben, obwohl ich trotzdem nichts erfahre. Und da wollte ich dich einfach mal dazu befragen.
Ja, Aerobicide setzt aber auch ein ganz anderes Tempo. Und das macht er schon auch durch die Mucke und durch die Schnitte, durch die Art der Story. Da geht's viel zackiger zur Sache. Also ich finde den Vergleich da total schwierig. War also der Drive-In-Killer, der macht von Anfang an total klar, so hier ganz langsames Gaspedal. Wirklich ganz, ganz langsam. Hier kommt keine Action. Hier Verfolgungsjagd gibt's zwar eine, aber selbst die ist irgendwie langsam, ne? Und Aerobicide ist ja direkt zack, 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 zack. Da geht's halt wirklich ziemlich zur Sache, sowohl was die Tanzerei angeht, als auch was die Mucke angeht, als auch was die Schnitte angeht und dann auch was die Kills angeht. So hier ist das nicht, ne? Hier ist, also das meiste in diesem Film ist ja wirklich, wenn man das mal zusammennimmt, Gelaber. Und also, ich glaube, ich habe mich da einfach meinem Schicksal ergeben. Und mich auf dieses Gelaber eingelassen. Und das fällt mir in diesem Film unglaublich leicht. Denn also, ich gucke einfach gerne Laberfilme. Wenn die mich auf irgendeine Art und Weise kriegen, mag ich das. Und der hier, der hat's geschafft. Der hat mich auf irgendeine Art und Weise gekriegt. Das ist halt ganz anders als bei einem Linklater-Streifen, der halt wirklich auch noch intellektuell das Fundament dahinter hat, ne? Das hat der hier nicht. Das kann man dem Drive-In-Killer wirklich so nicht vorwerfen. Aber der hat Charme und das kriegen hier die Darsteller hin. Also gerade wenn ich diese beiden Polizisten sehe, die haben irgendwie eine Ausstrahlung und einen Charme, der mir gefällt. Und das ist nicht nur die Synchro, es ist auch die Synchro, aber es ist nicht nur die Synchro. Die beiden haben irgendwie so eine besondere Art miteinander umzugehen, aber auch mit der Kamera umzugehen, auch mit diesem Fall umzugehen. Da liegt die Komödie teilweise auch schon wirklich im Körperausdruck und ich habe nur einen einzigen Part in diesem Film, der für mich persönlich wirklich als Länge zählt und der hat nichts mit diesen beiden Polizisten und auch nichts mit Gesprächen zu tun, tatsächlich.
Okay, welcher Part ist das?
Es gibt einen Part in diesem Film, wo man sofort merkt, der gehört eigentlich nicht hierher. Der ist anders als der ganze Rest des Films. Und wenn man sich dann mal reinliest, liest man auch ganz schnell, dass der nachträglich gedreht wurde und reingefrickelt wurde, um irgendwie eine Spielfilmlaufzeit hinzukriegen. Und das ist in so einem Warenlager. So eine völlig reingeschnippelte Szene mit einem durchgeknallten Typen, der da ein Mädchen festhält und abmurksen will mit, keine Ahnung, eine Machete? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Diese Szene hat mich beide Male komplett rausgerissen. Einfach, weil die nicht zum Tempo und nicht zur Stimmung vom Rest des Filmes passt. Ich hätte da lieber nochmal dieselbe Minutenanzahl an Gelaber mitgenommen als das. Weil das hat mich rausgerissen und dann auch irgendwie gelangweilt, weil da hat mich das Schauspiel wirklich auch völlig, völlig irgendwie irritiert. Und die ganze Geschichte hat mich da völlig irgendwie irritiert. So, warum sehe ich das jetzt gerade? Was soll denn das jetzt an diesem Punkt? Was hat das überhaupt alles? Das ist ja kein sinnvoller roter Hering oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach irgendwie totaler Nonsens da reingefriemelt. Da lieber die Gespräche, weil die halten mich auf irgendeiner ganz seltsamen Art wirklich bei der Stange. Das hat diese Warenhausszene nicht geschafft. Hat die dich irgendwie gekriegt? Fandst du die interessant?
Das wäre tatsächlich noch so ein größeres Thema gewesen.
Jo.
Weil als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ach du meine Güte, also jetzt geht er hier komplett über Tische und Bänke. Die fühlt sich wie ein Fremdkörper an, die ist ein Fremdkörper, die ist nachträglich gedreht worden, das hast du alles schon gesagt. Die gehört auch ursprünglich nicht da rein. Wie man versucht hat dann über ADR, also später dann einfach mit dem Voice-Over versucht hat, diese Polizisten dorthin zu lotsen, weil das ja sonst nicht zusammenpasst, du musst das ja miteinander verbinden, dass die Polizisten dann auf einmal dann dorthin kommen, in dieses Warnlager, um dann sozusagen dieses junge Mädchen zu retten, dann erschießen die dann doch diesen Typen dann, der dieses junge Mädchen umbringen will und sie beschwert sich dann, dass sie jetzt ihren Vater erschossen haben und dass er aus einer psychischen Anstalt gerade gerade raus ist. Und ich dachte mir so, war, also der geht da komplett über Tisch und Bänke. Und danach war's das. Danach ist man dann eigentlich wieder zurück zum Kino. Yep. Auch das wird wieder über einen Voice-Over geregelt. Also jedes Mal, wenn der Film vergessen hat, irgendwas drehbuchseitig zu erklären und zu drehen, musste der gute Voice-Over ran, der uns ganz kurz noch mitteilt, wir müssen jetzt noch das und das machen. Mhm. Das fand ich wiederum sehr charmant und sehr witzig. Das hat mich dann jedes Mal abgeholt. Mhm. Da läuft dann der Film auch wieder. Genau, für die Menschen da draußen, die sich gerade die ganze Zeit fragen, Moment mal, wovon reden die ganze Zeit, warum haben die keine Inhaltszusammenfassung gemacht? Ihr habt, wenn ihr wollt, eigentlich schon den ganzen Film gehört, denn es geht wirklich um einen Killer, der sein Unwesen treibt, eben halt auf diesem Drive-In, auf diesem Kino-Parkplatz dort, also diesem Autokino, und diese zwei Detectives ermitteln und das
mehr gibt's ja auch nicht. Es gibt halt Szenen, wo sich Menschen unterhalten und die manchmal dann gemurkst werden und Szenen, wo ermittelt wird, so. Und das war's. Ja, das ist alles.
Und dann, genau. Und es gibt halt wahnsinnig viel Kurioses da drin und kuriose Figuren.
Ja.
Apropos Red Herrings. Wir haben hier auch einen ganz schönen Red Herring drin. Wir haben hier nämlich so einen Spanner. Der treibt sich auch immer in diesem Autokino rum und guckt immer nach Pärchen, die sich da drum knutschen oder vielleicht auch wild rummachen. Und dieser Typ, der wird irgendwann ja auch mal verhört.
Mhm.
Und ich muss dich ganz kurz fragen, wie findest du denn eigentlich diesen Spanner und wie findest du denn diese ganze Szene mit ihm?
Schauspielerisch erstmal eine absolute Glanzleistung. Oh, der ist echt hart. Vor allem, wenn der dann da in diesem Auto versucht, irgendwie so zu tun, als würde er schauspielert, er würde sich verstecken. Furchtbar. Ist wirklich, also das, auch da liegt für mich wieder absoluter Humor drin. Da gehe ich aber allerdings mit. Das war wahrscheinlich teilweise unfreiwilliger Humor. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, der hat wirklich versucht, das zu schauspielern. Er hat es nur nicht richtig gepackt. Der ist schon Bestandteil von diesem Film, der irgendwie einfach reingehört. Ich mag diese Verhörszene mit ihm total gerne. Die ist so behämmert, inhaltlich. Auch von dem, was die da erzählen, mit dem Auto, mit den Nachbarn. Das ist so bescheuert. Fand ich großartig. Und dann auch diese Verfolgung mit dem, ist auch großartig. Nee, einfach, das ist genau der Typ, den dieser Film gebraucht hat, weil es einfach Quatsch ist. So, der Typ macht nur Quatschsachen. Hat auch die entsprechende Vorzeige-Bilderbuch-Spannerwohnung mit den ganzen nackten Girls, die irgendwie völlig plakativ da an die Wände gepappt sind. Mhm. Das ist schon genau richtig für diesen Film. So, ohne den wäre der Film vielleicht wirklich was langweilig. Aber der holt immer mal wieder dann eine Szene raus, wo man sich denkt, ah ja, jetzt hier, genau das hat's gebracht. Das ist, diese Mischung macht's halt eben. Der Film kriegt's ganz geschickt hin, trotz der miesen Schnitte, immer zu wissen, so, wann muss ich jetzt mal was anderes machen, damit das jetzt hier gerade nicht total vor sich hin dümpelt, so. Und dann kommen wir, okay, hier machen wir geile Mucke, okay, hier machen wir jetzt mal kurz Gelaber und einen Kill, okay, jetzt lassen wir die mal eben ermitteln, jetzt geht das gerade ein bisschen Humor, und jetzt braucht mal den Spanner, der muss irgendwas richtig Doofes machen und dann können wir wieder ein bisschen ermitteln. Also er kriegt da diese Balance ganz gut hin, festzustellen, so jetzt ist mal kurz eine andere Note dran. So, und das, der Spanner ist ein wichtiger Bestandteil davon. Also der Inhaber ist es gar nicht, sondern es ist der Verwalter von dem Autokino, der ist auch so ein Typ, der extra reingeschrieben ist, nur um mal was anders zu machen, so um irgendwie eine andere Stimmung reinzubringen. So, die schlagen da in eine ähnliche Kerbe, glaube ich. Ja. Welche Nebenfiguren fandst du denn besonders gut und wie fandst du den Spanner und hier diesen Verwalter oder wie man das auch immer nennen mag, den Geschäftsführer, keine Ahnung, wie man das dann nennt.
Den Jim.
So kann man es sich natürlich auch leicht machen.
Also dieser Verwalter, dem dieses Kino gehört, der sieht ja sehr, sehr, sehr charismatisch aus mit seiner Glatze und seinem Kreuz.
Oh ja.
Der sieht ein bisschen aus wie so ein Sektenführer. Der hat auch, wie ich finde, auch eine ganz starke Ausstrahlung. Ich konnte mit dem Charakter nur nicht wirklich viel anfangen, weil der halt komplett drüber war, also von Anfang an der Arschlochchef ist. Mhm. Und ich fand jede Unterhaltung mit ihm einfach so, der stiehlt ja eigentlich allen irgendwie immer die Show, bloß dass eben halt nichts bei rumkommt. Also in all dem, was er sagt, kommt eigentlich nichts rum, was in dem Film auch nur ansatzweise wichtig sein könnte. Deswegen ist das halt auch immer wieder ein schöner Unfall, wenn er dann halt mit im Bild ist.
Ja.
Es gibt eine Szene zwischen ihm und den zwei Detectives. Da gibt es tatsächlich, das sind die Blickwinkel, die hauen nicht hin. Also er guckt mehr zur Kamera als eigentlich zu seinem Gesprächspartner und umgedreht haut das dann auch nicht hin. Dann hatten die anderes Filmmaterial teilweise zwischendrin, das sieht man auch. Und da haut auch das Licht nicht hin. Das war auch sehr spannend, die Szenen. Also mir hat das, mir haben die Szenen immer Spaß gemacht, weil ich konnte mich dann auf andere Sachen konzentrieren, nämlich die ganzen Filmfehler, die da drinnen passieren. Aber der Charakter selber hat mir jetzt nicht wirklich so viel gegeben. Ich hatte dann immer mehr Spaß, wenn da mal wirklich wie so ein Kill mit eingebaut ist. Aber tatsächlich die blutrünstigsten Kills, die kommen alle am Anfang und danach ist eigentlich mehr oder weniger nur noch angedeutet oder es wird weggeblendet oder weggeschnitten. Oder einer sogar auch noch offscreen. Das ist ein bisschen schade gewesen, aber von den Charakteren fand ich tatsächlich den Spanner noch ganz interessant, weil du sagtest auch schon, wo die da in der Wohnung sind. Also das ist auch so eine merkwürdige Szene mit dieser Unterhaltung da drinnen und wer von uns beiden spielt jetzt den guten und den bösen Cop und die Verfolgungsjagd und diese ganzen nackten Frauen da an der Wand da rangepinnt und dann unterhalten die sich auch noch darüber. Und ich dachte, was ist denn das für eine merkwürdige Unterhaltung? Gefällt Ihnen meine Sammlung? Das ist schon eine beeindruckende Sammlung. Finde ich gut. Also, was zum Geier?
Das sind so Momente, wo ich dachte, das muss doch wohl irgendwie improvisiert sein. Aber ich fand diesen Moment mit dem guten Kopf und dem bösen Kopf ein tolles Beispiel für, das haben die als Humor geschrieben und der funktioniert bei mir auch. Ich musste da schmunzeln, weil die beiden,
ja.
Für die funktioniert das so. Also das.
Genau, aber wir hatten, also wir haben es ja schon gesagt, aber die beiden, also Bruce Campbell und John of Joff, die haben halt wirklich echt, die stehlen halt wirklich da hier in diesem Film wirklich allen die Show.
Ja.
Die machen das, die tragen den Film.
Ja, sichere Bank.
Grundsympathisch. Ohne die würde der Film halt auch einfach nicht funktionieren.
Jupp.
Was ich noch ganz spannend fand, war den Stu Siegel, der ja selber nochmal kurz auftaucht, nämlich als Police Captain. Dieser Typ, der da reinkommt und noch Fragen stellt auf diesen Polizeidepartment, fand ich auch ganz witzig, weil auch er sagt einfach überhaupt nichts. Er hat nichts, wirklich nichts, was diese Handlung vorantreiben könnte. Nichts, gar nichts. Also es ist total verrückt. Dieses Drehbuch ist wirklich echt ein riesengroßen Haufen Nonsens. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Tatsächlich, ich spüre jetzt gerade, während ich dir so zuhöre und während wir dieses Gespräch führen und ich so diesen ganzen Film nochmal rekapituliere, dass da wirklich ein Wunsch in mir entsteht. Am liebsten würde ich diesen Film jetzt hier einpacken und Linklater mal schicken. Einfach nur, dass der den sieht, weil ich glaube, ich hätte unglaublich viel Freude dran, wenn Linklater einfach einen Film macht, der komplett nur im Autokino spielt, abends und nur um Gespräche geht zwischen verschiedenen Menschen in diesen Autos, die irgendwie miteinander vielleicht verwoben sind, wo die immer mal die Autos wechseln und so weiter und sich da irgendwie so eine zwischenmenschliche Story entspinnt. Ich glaube, in seinen Händen wäre das pures Gold und das wäre so ein 2-Stunden-Film, den ich wieder und wieder reinschmeißen würde, weil ich merke hier in diesem Teil schon, dass mir das halt so viel Freude bereitet, ne? Dass diese Art mir so viel Freude bereitet, dieses langsame Tempo und eben gerade so dieser Blödsinn in den Autos mir so einen Spaß macht. Das ist einfach so eine Idee, die gerade um die Ecke kommt. Ich glaube, da könnte man wirklich mit den richtigen Händen echt was draus machen. Und selbst hier ist da schon eine Menge draus gemacht. Also, ne, die Nebenfiguren, die geben dieses Salz in die Suppe. Da ist ja auch dieser Platzanweiser, dieser Typ, der da noch in dem Autokino arbeitet, der auch so eine ganz skurrile Figur ist. Ich glaube, der soll so eine Art Comic Relief Charakter sein, was nicht so richtig funktioniert. Der da eher auch
das
so
ist
eine,
der Jeremy.
Genau, der bringt da so eine traurige Note teilweise mit rein und auch irgendwie so ein bisschen was, ich finde sogar was Nachdenkliches irgendwie mit rein. Zumindest geht mir das so, wenn ich ihn sehe und wenn ich ihn so höre und ihn da so agieren sehe und er da irgendwie so benachteiligt ist, von seinem Chef da irgendwie so runtergedrückt wird und so und auch irgendwie auch so ein bisschen als Verdächtiger rüberkommt, aber das natürlich völlig zu Unrecht, was man auch die ganze Zeit da rausspürt. irgendwie, ja, finde ich das ganz gut, wie hier mit den Nebenfiguren irgendwie so rumgearbeitet und rumgespielt wird. Und diese Verhörszene, die du da ne, explizit rausgesucht hast mit dem Spanner bei ihnen zu Hause, ist irgendwie so ein Highlight des Films. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber es ist so ein Absurditäten-Highlight des Films. So eine Szene, die man guckt, völlig ratlos und die macht trotzdem schön. Einfach Spaß. So. Nichts ergibt da einen Sinn, aber spätestens, wenn er da noch um die Ecke kommt, mit, ja, aber können wir draußen beim Auto ein bisschen so tun, als wäre das jetzt hier eine ganz andere Geschichte, nur damit meine Nachbarn jetzt irgendwie nicht hellhörig werden. Das ist einfach bescheuert. Ja. Gut geschrieben.
Aber die haben sich noch Mühe gegeben. Ja, aber die haben sich ja vor allem noch Mühe gegeben mit dieser Verfolgungsjagd.
Das stimmt. Ich
für recht gelungen haltet, wenn man bedenkt, dass die das wirklich an 4 Tagen, also nicht die Szene, sondern den gesamten Film gedreht haben, fände ich das ja schon ganz cool, was sie da gemacht haben.
Und ich muss nochmal betonen, einen gesamten Film, der vielleicht massive Fehler auf technischer Seite hat, aber der für meine Augen dennoch und das wirklich fast durchgehend verdammt gut aussieht.
Ich würde mal fast sagen, das ist unsere Liebe für diesen wirklich schrubbeligen Filmlook halt einfach auch ja. zu verdanken. Also wenn es hier um irgendwelche wirklich wirklich coolen Kontraste, Light Ratios geht, Montage, Schauspielführung geht, also dieser Film ist halt einfach furchtbar, aber er hat halt wahnsinnig viel Charme. Und ich finde eben halt diesen Nicht-Look, dieses, es ist alles körnig, weil teilweise falsch belichtet worden ist. Manchmal mussten sie anderen Film nehmen. Und manchmal hast du auch gemerkt, beim Kopieren hat irgendwas nicht hingehauen. Also das hat alles Charme. Das gefällt mir alles. Oder dass man auch am Anfang da mit der Framerate rumspielt und du siehst es, dass das alles merkwürdig und off ist. Also das hat schon Charme. Also da gehe ich auf jeden Fall mit.
Definitiv.
Was mich vor allen Dingen, ich hatte den jetzt beim zweiten Mal, ich habe den Stanley mitgegeben. Ich habe den mit Stanley zusammengeschaut und Stanley hatte einfach ein riesengroßes Fragezeichen über seinem Kopf, hat mich angeschaut, so nach dem Motto, sonst bringst du die ständig Arthouse-Filme mit und jetzt bringst du sowas hier mit an. Und er hat gesagt, was ist denn das nun? Ist das Musik? Was machen die denn da? Ist das ein Synthesizer oder was ist das? Und es klingt halt wie so ein 8-Bit Casio Keyboard, was es damals gab. So klingt das alles so ein bisschen. Udo, du hast dich vorhin schon so positiv über die Musik ausgelassen. Erzähl doch mal.
Naja, ich habe mich positiv über den Einstiegssong ausgelassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das den ganzen Film so sehe. Also, naja, der Rest der Musik, sagen wir mal, kann diese enorme Qualität dieses Einstiegssongs, der auch schon, wenn man sich diese Musik anguckt, ich hatte Simon und Garfunkel und so Zeug erwähnt, da gibt's so die A-Reihe, ne? Und dieser hier, der Song, das merkt man auch an dem Gesang und dass der Gesang auch nicht immer so ganz sitzt, der ist schon eher in der B- oder C-Reihe dieser Ära angesiedelt, aber der funktioniert und der bringt die Stimmung und der ist da auf dem Punkt und der zieht einen in diesen Film so rein. Der Rest der Musik ist nett gesagt seltsam. Unterstützt die Stimmung irgendwie und hinterlässt dabei wenig kompetente Note. So. Oh Mann, das war jetzt ganz schön diplomatisch ausgedrückt für es ist einfach sehr vergessenswert. Die Mucke ist nicht gut. Die Mucke ist einfach nicht gut. Ich hätte mir einen geileren Soundtrack gewünscht nach dem Einstiegssong. Es gibt so ein paar Momente, die sind echt okay. Hätte John Carpenter jetzt hier die Mucke für diesen Film geschrieben, hätte das den Film nochmal ganz massiv aufgewertet. Hat er aber leider nicht. Aber es gibt so ein paar Momente, wo ich mich auch wirklich fragte, boah, das hat so die Anmutung von einer Blaskapelle. Ich weiß es auch nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber irgendwie so tonal, so völlig daneben. Und ich meine jetzt nicht die Noten, sondern wirklich einfach stimmungsmäßig tonal daneben. Ey, keine Ahnung, schwierig.
Ja, aber es liegt eben halt wirklich an diesem 8-Bit-artigen Sounds, die du da halt hörst, mit diesen mit diesem MIDI-Drum-Sound, den du da halt hast. Also das ist schon, es ist schon ganz schön, also es ist weird. Weird ist ein richtiges Wort dafür.
Ja, ja.
Du denkst so, was passiert hier eigentlich? Warum höre ich das jetzt und wieso passiert das eigentlich? Also ja, die Musik fand ich auf jeden Fall sehr ablenkend eigentlich auch schon. Mhm. Aber gibt dem Ganzen irgendwie eine weirde, krude Note irgendwie. Es ist, macht den Film dann schon wieder besonders auf eine gewisse Art und Weise.
Das ist es eben und deshalb will ich die Mucke auch gar nicht abstrafen in dem Sinne. Ne? Mhm. Die ist echt einfach seltsam und irgendwie passt das hier schon so. Irgendwie ist das okay, dass sie da ist und dass sie tut, was sie tut. Und die tut für den Film auch erstmal nichts Böses. So, es ist einfach, es passt zum Absurditätenkabinett. Und wenn das die Idee dahinter war, ja, gut gemacht. Gut, passt.
Ich würde gerne mal zum letzten größeren Thema für heute kommen, weil so viel ist da aus dem Film jetzt auch nicht wirklich rauszuholen. Ihr hört es ja auch da draußen sicherlich schon. Das große Thema ist nämlich der Plot von diesem Film, weil die Ermittler müssen ermitteln, wer bringt denn da jetzt in diesem Autokino da die ganzen Leute um. Da gibt es übrigens einen sehr schönen Kommentar, nachdem dieser erste Doppelmord passiert ist, dass dann dieser Verwalter dann einfach sagt, ja, der ist ja halt jemand umgebracht worden, das ist doch ganz normal. Wir können doch trotzdem weitermachen. Und ich denke so, was? Udo, ganz kurz, was hältst du von diesem Kommentar?
Das ist die Humorebene, die ich meine, die so geil ist. Da kommt auch ein Kommentar von den Polizisten, boah, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wo die schon beim zweiten Mord meinen, dass jetzt die Morde immer schneller passieren oder so. Irgendwie so war das doch, ne? Ich krieg's nicht mehr wörtlich zusammen. Aber das sind alles so Dinge, wo ich wirklich entweder grinsen oder sogar lachen musste. Und also das ist eine verdammte Polizeikomödie. So, Punkt, fertig, basta. Das ist verdammt witzig. Ich fand auch diesen Kommentar, den du da meinst, den fand ich einfach witzig. Das ist, eigentlich möchte ich genau das. Denn wenn du auf die Story jetzt mal kommst, kommen wir darauf mal zu sprechen. Ganz ehrlich, wer da gerade in diesem Autokino killt, interessiert mich eigentlich durch den ganzen Film weg einen Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb irritiert mich auch diese Szene da in diesem Warenlager so total, weil das erstmal so wirken soll, als hätte man jetzt da einen Killer, ne? Und eigentlich will ich das gar nicht wissen, eigentlich interessiert mich das überhaupt gar nicht, weil der Film so fröhlich, munter, sommerlich vor sich hin schwappert und ich einfach nur weitergucken will und den Polizisten jetzt eh nicht unbedingt die Kompetenz zutraue, dass sie da irgendjemanden fassen, irgendjemanden rauskriegen und schon gar nicht mit deren Ermittlungsmethoden. Und deshalb finde ich dieses Ende, dieses Finale dieses Films auch so unfassbar, wunderbar konsequent und muss ehrlich sagen, neben dem Einstieg mein zweites Highlight dieses Films. Also ne, es gibt auch weitere Highlights in der Mitte, ich hatte es ja gesagt, Spanner und so weiter, aber also Ich muss schon sagen, gerade Einstieg und wie man aus diesem Film rausgeschmissen wird, diese schallende Ohrfeige am Ende, Bombe, wirklich super, war ich jetzt einfach begeistert, muss ich sagen, da hat der Film mich, gut.
Ja, zu dem Plot selber, um auf das Ende zu kommen. Der Film versucht uns die ganze Zeit über Red Herrings irgendwelche möglichen Täter in Aussicht zu stellen. Nur um damit, und ich würde jetzt hier an der Stelle einfach mal eisekalt spoilern, ich glaube, das ist auch nichts Schlimmes, nur damit der Film eigentlich zum Schluss anhält, wenn man eventuell den echten wahren Täter sehen könnte, um uns zu sagen, da draußen schleicht ein Killer rum, er könnte auch bald in ihrem Kino auftauchen. Und entlässt uns dann in die Nacht. Und ich hatte wirklich einfach nur riesengroße Fragezeichen. Der Film hält einfach an und sagt uns, da könnte noch ein anderer Killer rumlaufen. Während uns erzählt wird, dass eventuell dieser Platzanweiser sich jetzt an seinem Chef rächen möchte. Aber wir nichts sehen. Wir hören bloß irgendwelches Geschrei von irgendeiner Frau, die uns davor noch ganz viel Exposition noch mit in die Hand gibt. Und ich denke so, wo kommt das jetzt auf einmal her? Was? Und zack, sind wir schon im Ende, im Finale drin. Ne? Und der Film hört dann einfach auf. Es laufen auch keine Credits und zack, ist der Film vorbei. Plus aus.
Finde ich großartig.
Und ja, genau, das meinte ich auch, dass es dieser Film geht dann wirklich komplett über Tische und Bänke, vergisst eigentlich alles. Und das war's. Und ich dachte mir so, ja geil, der Film kommt sowas von in den Podcast.
Ja, es ist auch so, also wenn man das erste Mal dieses Ende sieht, ist man irgendwie wie vor den Kopf gestoßen. Ich habe da wirklich bestimmt noch 10 Sekunden einfach so gesessen und musste erstmal verarbeiten, dass das Ende war. So. Ja, geil. Das schafft fast sonst kein Film, dass ich da wirklich einfach völlig verdattert in der Gegend rumsitze und mich nicht bewege und erstmal einfach gar nicht weiß, was ich jetzt mit mir so tun soll. Großartig. Das hat der Drive-In-Killer wirklich gut gemacht. Props an Stu Seagal.
Auf jeden Fall. Udo, schau doch mal eben auf deine Notizen. Was hast du da noch alles draufstehen, über was wir denn noch gerne sprechen wollen?
Da habe ich gerade schon durchgeguckt. Da haben wir eigentlich schon alles abgegrast. Also ich würde jetzt gleich noch ein schönes Fazit reinschmeißen und dann bin ich sehr zufrieden mit der Geschichte.
Liebe Udo, dann proceed, bring uns dein Fazit.
Ich bin sehr froh, dass du den mitgebracht hast, weil tatsächlich das ein Film ist, den ich sehr mag. Du hast im Vorgespräch, was die Hörerinnen und Hörer hier nicht wissen, hast du sowas gesagt wie, du brauchst den Film jetzt erstmal irgendwie 5 Jahre nicht mehr zu sehen. Tatsächlich verhält sich das bei mir anders, weil das ist ein Stimmungsfilm, an dem ich so viel Schönes finde, dass ich glaube, das ist so einer, den hau ich nach einem anderen Film, wenn ich dann noch nicht genug habe, rein. Und zwar ist das für mich ein perfekter Film, zum Beispiel hinter so einem Robbyside. Das hast du schon, also die Linie sehe ich auch. Aber es ist auch für mich ein perfekter Film, zum Beispiel nach Christine. Wenn ich so Christine gucke und danach denke, boah, ich bin noch gar nicht richtig müde und ich hätte jetzt irgendwie Bock auf noch ein Getränk und noch einen Film, dann wäre das hier vielleicht einer, den ich danach reinschiebe, weil der irgendwie als Doppelpackfilm zu was anderem echt eine gute Figur macht. Ich würde mir tatsächlich einen Cut wünschen ohne diese blöde Warenhausszene. Ich hätte kein Problem damit, wenn dieses Teil hier dann nur, ja, wie lange mag der dann gehen? Vielleicht nur 60 Minuten geht oder 62 Minuten geht. Ist mir völlig wurscht. Ich finde die reingefrickelt und vollkommen unnötig. Die tut dem Film nichts Gutes. Aber also das ist ein weirdes Ding, das ist ein langsames Ding, es ist eins, wo alle Zutaten drinstecken für eine gute Gurke, eine wirklich richtig gute Gurke. Aber es ist ein Spaßfilm, einfach wegen dieser ganzen Zutaten, die an für sich gesehen, wenn man die alle einzeln mal seziert und auseinander nimmt, einzeln drauf geguckt, alle nicht funktionieren, alle Mumpitz sind, alle Blödsinn sind. Aber irgendwie hat Stu Seagal das geschafft, die zusammenzufügen zu was, was irgendwie klar geht, was irgendwie als Film unterhält, was irgendwie Spaß macht. Hochachtung hätte ich nicht gedacht, weil also einzeln genommen hätte ich gesagt, das kann niemals funktionieren. So macht das Spaß. Animiert mich, den irgendwann nochmal zu gucken, vielleicht sogar mal irgendwem zu zeigen. Ich hätte da so ein paar Leute, die hätten da, glaube ich, echt Freude dran. Und halt sogar inspiriert, weil irgendwie Autokino-Quasselfilm ist eine Lücke, die ich für mich sehe, worauf ich durchaus noch mehr Bock hätte. Also Drive-In-Killer, danke. Basti, danke, dass du den angeschleppt hast. Ich glaube, mir wäre der sonst nicht in die Hand gefallen. Doch, unter den Gurken eine gute.
Sehr schön, vielen lieben Dank. Ich versuche, das schon irgendwie so kurz wie möglich zu machen, aber dieser Film, der hat eine, du hast es auch sehr schön gesagt, der hat eine unglaubliche Wirkung. Der hat was ganz Spezielles. Ich hatte es ja schon mehrfach gesagt, habe auch wirklich keine Gelegenheit ausgelassen, um zu sagen, dass dieser Film wirklich absolut inkompetent gemacht worden ist. Auf so vielen Ebenen. Also wirklich, der ist handwerklich halt einfach wirklich echt. Das Ding ist eigentlich kein richtiger Film, um das vielleicht mal so zu sagen. Und trotzdem funktioniert das. Das Schöne ist eben halt, wir können uns im Kopf selber unseren Film da auch zusammenschneiden. Wir wissen, wie es gemeint ist. Dadurch entsteht eben halt sehr viel unfreiwilliger Humor. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass man so ein Projekt in vier Tagen runterkurbelt. Da weiß ich, dass die ganzen In-Szenen wahrscheinlich alle an einem Tag stattgefunden haben. Diese ganzen ewig langwierigen Interviews, die da geführt haben, also diese Verhöre. Das kann ich schon alles ablesen. Und da habe ich wahnsinnig viel Spaß dran. Ich gucke mir das an und gucke wirklich nach den Filmfehlern. Und was haben sie da gemacht? Wie sind sie jetzt da drauf? Wie haben sie die Szene, wie haben sie das gelöst? Also diese Verfolgungsjagd zum Beispiel, die haben die wahnsinnig gut aufgelöst. Finde ich echt cool. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Da bin ich mir sicher, da waren die kreativ an dem Tag. Alles, was Interviews sind, over shoulder, ist meistens langweilig. Da habe ich dann aber eben halt die Anschlussfehler halt einfach gezählt oder habe einfach geguckt, wie versucht er jetzt zu stagieren hier. Also das hat eben halt Spaß gemacht, weil ich eben halt auf die Fehler geschaut habe. Und da habe ich wirklich tatsächlich den Mehrwert für mich da rausgezogen, weil ich manchmal dann doch schon ein bisschen gelangweilt war. Und trotzdem irgendwie alles in allem, also diese ganzen Komponenten, über die alle schon gesprochen haben, macht das aber irgendwie eine runde Seherfahrung für mich aus. Also ich habe da wirklich echt ganz viel Spaß dran. Ich weiß, was der vorhatte, ich weiß, wo er keinen Bock hatte. Also gerade beim Drehbuch weiß ich ganz genau, also das war dem alles völlig egal. Ich glaube, der wollte einfach nur einen Film machen. Der wollte einfach einen Film machen um seiner selbst willen, hat er Bock drauf, der wollte aus dem Milieu raus. Und hat versucht, da jetzt einen Fuß in die Tür zu setzen. Das ist leider hat es nicht funktioniert, ist leider gescheitert. Ich hätte gerne gesehen, was er noch gemacht hat, so in der Richtung. Vielleicht ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Zeit. Das hätte ich wirklich gerne gesehen. Ich hätte den Sprung gerne mal gesehen. Weil das ist ja auch, man lernt ja auch so ein bisschen dadurch, warum ist denn ein Film schlecht, ja, also in Anführungszeichen, ja, das ist ja auch immer eine Frage des Betrachters, aber ich hatte wirklich echt viel Spaß mit diesem Teil und ich hatte den jetzt beim letzten Mal so einen halben Punkt abgezogen, den gebe ich ihm wieder drauf, weil auch das Gespräch mir gerade viel Spaß gemacht hat und es ist, er gehört in unsere Sammlung kleine und kuriose Filme, da gehört er verdammt gut rein und irgendwie auch in unsere Slasher-Reihe, da haben wir gerade mal wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und es ist schön, dass wir den hier besprochen haben. Und Udo, vielen Dank, dass du dir den mit mir angeschaut und besprochen hast.
Oh, gerne, gerne. Das hat wirklich Freude gemacht. Also diese Filmrichtung, das geht immer, immer.
Genau, dann sind wir für heute durch, liebe Udo.
Mhm.
Genau. Als nächstes, wir hatten schon gesagt, unser nächstes großes Hauptgespräch, das wird das Lehrerzimmer werden.
Mhm.
Da werden wir zu dritt sprechen. Der Thomas Morgenroth, den kennt ihr bestimmt noch von der Folge Starship Troopers. Da hatten wir gesagt, er kommt nochmal zu Gast. Mit ihm werde ich über Audition sprechen.
Oh ja.
Das wird also auch noch demnächst hier auf eure Ohren kommen und mal schauen, wann wir unser Gespräch über Death Machine dann auch noch ansetzen können. Auf jeden Fall wird es ein spannender Sommer. Mal gucken, was noch so alles noch ins Haus steht.
Aha.
Und bis dahin, liebe Odo, sage ich dir vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch.
Ja, ich danke ebenso. Und jetzt muss ich ins Bett fallen. Danke dir, danke auch allen Zuhörenden da draußen und bis bald.
Ahoi.